Wir verlassen die Niere, die Blase und beschließen den Abend mit einer Übersicht über das äußere Genitale.
Ja, mit einem sehr kurzen, knappen Einblick zum äußeren Genitale, vor allem bei männlichen Kindern. Nochmal kurz, falls Sie nicht wissen, wo Sie uns finden, das Kinder-OP-Zentrum gibt es seit 2010, direkt an die Kinderklinik angeschlossen. Wir befinden uns derzeit wieder im Ausbau und führen etwa 2000 Eingriffe, kinderchirurgische Eingriffe pro Jahr durch. Also da sind wir zu Hause. Ich werde mich eben, wie gesagt, nur ganz oberflächlich mit den drei häufigsten kinderurologischen Erkrankungen des männlichen Genitales befassen, der Phimose, die ja eigentlich nicht unbedingt im Kindesalter keine Erkrankung ist, der Hypospadie, einer mehr oder weniger komplexen Fehlbildung des Genitals und dem Hodenhochstand, sowie dann noch einen kurzen, ganz, ganz knappen Überblick über Hinweise bei Neugeborenen auf Störungen der Geschlechtsentwicklung. Zu Phimose, wie ich es schon ganz kurz angesprochen habe, die ist per se keine Erkrankung im Kindesalter, ist sie eigentlich physiologisch. 9 bis 20% der präpubertären Kinder haben eine Phimose. Die Vorhaut ist nicht über die Eichel retrahierbar. Nur noch bei 1% der Buben besteht sie auch nach der Pubertät. Also OP-Indikationen sind die Balanitis xerotica obliterans, was dem Lichensklerosis bei Frauen entspricht, also einer chronischen Entzündung der Vorhaut und Eichel und eventuell Harnröhre, narbige Engen anderer Ursache, wie zum Beispiel nach Mikrotraumen bei versuchter Reposition der Vorhaut, bei Zustand nach Paraphimose, also einem Einklemmen bei retrahierter Vorhaut, rezidivierenden Balanoposititen, Vorhautentzündungen und wie der Dr. Jamus ja schon gesagt hat, als prophylaktischer Eingriff bei urologischen Grunderkrankungen. Medizinisch wird immer eine vollständige Zirkumzision empfohlen. Wir machen das manuell oder mit Klemmtechniken wie der Gomco-Klemme. Und präoperativ sollte eigentlich immer eine topische Corticosteroid-Therapie für 4 bis 8 Wochen erfolgen. Im oberen Bild sieht man eben eine physiologische Phimose mit Flowering Sign, ganz typisch, und das untere Bild zeigt lichenoide Veränderungen bei Balanitis xerotica obliterans bei BXO, die eben die einzige harte Indikation für eine Beschneidung im Kindesalter ist, also unbedingt operiert werden sollte, wenn solche Veränderungen auftreten. Die Vorhaut, die Eichel und auch die Harnröhre können betroffen sein. Selten tritt die Erkrankung unter dem 5. Lebensjahr auf. Auch postoperativ sollte dann eine Corticosteroid-Therapie topisch angewandt werden, erneut über einen ähnlich langen Zeitraum, um Langzeitkomplikationen wie die Meatusstenose oder auch Urethralstenose bei Fortschleppung in die Harnröhre zu verhindern. Und worauf man auch achten muss, ist oder die Patienten hinweisen, das erhöhte Malignitätsrisiko im hohen Alter. Eine Studie, eine Meta-Analyse von 14 randomisierten, kontrollierten Studien zur topischen Steroidtherapie konnte zeigen, dass Methylprednisolon, also zum Beispiel Advantansalbe, Hydrocortison, Betamethason, zum Beispiel Diproderm, gute Wirkung zeigen oder die beste Wirkung der topischen Corticosteroide zeigen und auch zu einer sehr guten Remissionsrate führen. Topischen Steroide führen zu einer Dermisatrophie durch oben genannte Prozesse. Salben führen vor Cremen, weil sie zusätzlich einfach einen Hautpflegeeffekt haben. Und wichtig ist, die Patienten und Eltern über das korrekte Auftragen aufzuklären und auch darüber, dass es keine systemischen Nebenwirkungen gibt. Wir kommen weiter zur Hypospadie, die eine der häufigsten Fehlbildungen überhaupt ist und etwa 0,7% der Buben betrifft. Sie ist in der embryonalen Entwicklung ein Fusionsfehler der Urethralfalte sowie der Vorhaut, kann in unterschiedlicher Ausprägung, also von minimalen Formen der glandulären Hypospadie oder Hypospadie ohne Hypospadie, koronaren sowie mit Penilen bis zu ausgeprägteren Formen wie der penoskrotalen Hypospadie, wo der, die Harnröhrenöffnung am Übergang von Skrotum zu Penisschaft ist und auch zusätzlich eine penoskrotale Transposition, also skrotale Fehlbildungen bestehen können. Eingeteilt wird eben in distal anteriore Hypospadien, die Eichel und den distalen Schaft betreffen. Das sind die allerhäufigsten Formen und eben sehr häufig. Die penile Hypospadie in der Mitte des Schaftes und die proximalen, die penoskrotale bis perineale Hypospadie. Milde Formen ohne Begleiterkrankungen bedürfen keiner weiteren Diagnostik. Besteht bei einer milden Form zusätzlich ein Hodenhochstand oder eine schwere Form der Hypospadie, wie die ab der Penoskrotalen, ist DSD-Diagnostik jedenfalls empfohlen. Die besteht aus einem Hormonstatus in etwa zur Minipubertät sowie einem Karyotyp, um eben eine grundlegende Störung der Geschlechtsentwicklung auszuschließen. Risikofaktoren sind unbekannt, dürften genetisch, plazentär sein und auch Umwelteinflüsse dürften zur Hypospadie führen. Eine familiäre Häufung mit bis zu 7% fällt auf, die Mehrzahl ist spontan und tritt isoliert auf. Verbunden ist Hypospadie auch mit einem Risiko für Frühgeburt und einem niedrigen Geburtsgewicht. Die Entwicklung des äußeren Genitals ist abhängig von der Wirkung von Androgenen. Besteht also ein Androgenmangel, kann es zu einer Hypospadie kommen. Besteht ein Rezeptormangel und eingeschränkte Androgenwirkung, kann es zu einer Hypospadie kommen oder eben auch Antiandrogene oder androgenerge Umwelteinflüsse wie Endocrine Disruptors, Umweltgifte, dürften Einfluss nehmen, was eventuell auch mit der steigenden Inzidenz in den letzten 25 Jahren zu tun hat. Bei der klinischen Untersuchung beurteilen wir den Eicheldurchmesser, Weite der Urethralplatte, um eben beurteilen zu können, wie gut wir das verschließen können, um eine Neo-Urethra zu schaffen, das Corpus spongiosum der Harnröhre, ob das hypoplastisch ist, wie lang ist der Penisschaft und wie ausgeprägt ist auch die damit verbundene, mit der Grunderkrankung verbundene Penisschaftkrümmung. Zusätzlich werden skrotale Fehlbildungen wie penoskrotale Transposition, also der Skrotum schließt um den Penis, an der Peniswurzel oder ein bifides Skrotum mitbeurteilt. Oft ist die Ausgeprägtheit der Hypospadie erst intraoperativ beurteilt und was wir dann präoperativ machen können, um Peniswachstum die Urethralplattenqualität und den Eicheldurchmesser zu verbessern, ist präoperative Hormonstimulation mit Testosteron intramuskulär in ein bis mehreren Dosen in mehrwöchigen Abstand bis 4 bis 5 Wochen vor der OP. Das soll eben zu einer Größenzunahme des Genitals führen und bessere operative Ergebnisse dann auch bringen, weil die Tubularisierung der Neo-Urethra dadurch besser möglich ist, wenn einfach mehr Gewebe da ist und Risiken für eine Glanzdehiszenz, also einen Nahtbruch für Fisteln und auch die Reoperationsrate gesenkt werden können. Vorübergehende Nebenwirkungen wie Schamhaar, Wuchs sind nach Beendigung der Therapie auch wieder reversibel. Das Ziel der Hypospadiekorrektur ist, eine normale Anatomie soweit möglich zu schaffen. Das kann in ein- oder mehrzeitigen Korrektur-OPs erfolgen. Mehrzeitig, wenn wir die Harnröhre aufwendiger rekonstruieren müssen, zum Beispiel mit Vorhaut oder manchmal auch Mundschleimhaut-Graft. Zur Schiene- oder zur Harnableitung postoperativ wird ein Dauerkatheter oder ein Dripping-Stand, aus dem der Harn einfach vorne rauströpfelt, in eine Doppelwindel abgeleitet, für 5 bis 7 Tage belassen. Idealer OP-Zeitpunkt ist dann eben vor dem Toilettentraining zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat, solange die Kinder noch Windel tragen und auch noch weniger Bezug zu, also psychologischen Bezug zu ihrem Genital haben. Komplikationen sind selten, aber signifikant, weshalb das Langzeit-Follow-up auch sehr wichtig ist. Wir sehen unsere Patienten bis zur Adoleszenz und ins Erwachsenenalter hinein. Fisteln, Engen in der Harnröhre, Aussackungen in der Harnröhre oder residuale Verkrümmungen sind etwas häufiger. Was die Patienten später stört, ist oft die Penisgröße, die wir wenig beeinflussen können. Eine erektile Dysfunktion macht dann im späteren Erwachsenenleben Probleme. Infertilität kann auch mit Hypospadie verbunden sein und die Patienten leiden dann auch unter weiteren psychosozialen Problemen. Ich nehme einen Schluck Wasser und komme schon zum letzten Krankheitsbild, sehr häufigen Krankheitsbild, das wir in der urologischen Ambulanz sehen, ist der Hodenhochstand. Etwa 1 bis 8% der Reifgeborenen, Neugeborenen zeigen einen Hodenhochstand, bis zu 30% der Frühgeborenen zeigen einen Hodenhochstand. Der spontane Deszensus ist möglich in etwa normalerweise bis zum 3. Lebensmonat. Da kommt es zu einer kurzen Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachsen-Aktivität, der sogenannten Mini-Pubertät, die noch einmal durch Androgene den spontanen Deszensus fördern. Die Ursachen, warum der Hoden seinen Weg hinunter nicht findet, sind unklar, aber eben wahrscheinlich hormonell bedingt, Umwelteinflüsse, genetische Vorbelastung können auch dazu führen und Begleitfehlbildungen wie DSD oder Bauchwanddefekte, Zwerchfellhernie, sind oft mit einem Hodenhochstand verbunden. Der physiologische Deszensus läuft in 2 Phasen, der transabdominellen Phase bis zur 15. Schwangerschaftswoche und der inguinoskrotalen Phase bis zur 35. Schwangerschaftswoche. Wir unterscheiden den nicht tastbaren Hoden vom tastbaren Hoden. Nicht tastbare Hoden sind meistens intraabdominell gelegene Hoden. Ganz, ganz selten besteht eine tatsächliche Hodenagenesie. Und immer wieder sehen wir auch einen Vanishing Testis, also Hodengefäße, Samenleiter sind angelegt. Aber der Hoden ist meistens durch ein pränatales Ereignis und Perfusionsproblem nicht mehr atroph und verschwunden. Tastbare Hoden sind in der Leiste tastbar. Ein Gleithoden ist ein Hoden, der sich auch in das Skrotum verlagern lässt, aber dann rasch zurückzieht und nicht im Skrotum bleibt, nicht spannungsfrei im Skrotum bleibt. Und ektope Hoden sind auch im subkutanen Gewebe des Oberschenkels oder der Unterhaut im Bauch, der Bauchdecke zu finden. Ein Pendelhoden ist eigentlich ein Normalbefund. Und wie gesagt, den spontanen Deszensus, den man bei etwa 7% der Patienten sieht, warten wir bis zum 6. Lebensmonat ab, bis wir operieren. Warum operieren wir? Weil der Hodenhochstand für den Hoden allein durch den Temperaturunterschied Folgen haben kann. Folgen im Sinn eines veränderten Keimzellwachstums und damit verbunden eingeschränkte Fertilität und ein gesteigertes Hodentumorrisiko, weshalb die OP spätestens innerhalb oder bis zum 18. Lebensmonat erfolgen sollte. Was man auch sieht, ist ein Aufholwachstum des Hodens, wenn man den Hoden im ersten Lebensjahr verlagert. Caritza et al. Haben schon 1990 nachgewiesen, dass ein einseitiger Hodenhochstand zwar das Spermiogramm und die Infertilität beeinträchtigen kann, aber eigentlich die Patienten eigentlich normal Vater werden können. Ein beidseitiger Hodenhochstand mit einem signifikanten Risiko zur Infertilität verbunden ist. Das Tumorrisiko beim Hodenhochstand ist 2- bis 5-fach erhöht. Eine frühe Orchidopexie vor der Pubertät senkt das Tumorrisiko. Ganz wichtig, die Patienten auch in die Selbstuntersuchung, also jeden Burschen in die Selbstuntersuchung nach der Pubertät darüber aufzuklären, aber natürlich noch einmal mit einer Anamnese für einen, also nach Hodenhochstand, OP. Für die Diagnostik wichtig sind Risikofaktoren wie Frühgeburt und mütterliche Faktoren. Die Untersuchung sollte durch einen geübten Untersucher in entspannter Atmosphäre im Liegen oder im Schneidersitz am besten durchgeführt werden. Die skrotale Entwicklung wird mit beurteilt, fällt eine kontralaterale Hypertrophie auf und ein nicht tastbarer Hoden, könnte das für eine Agenesie oder einen Vanishing Test sprechen. Ist der Hodenhochstand verbunden mit einer Hypospadie oder einem auffälligen Skrotum, sollte DSD-Diagnostik durchgeführt werden. Die Sonographie vor der kinderurologischen Untersuchung ist nicht empfohlen. Die physikalische Untersuchung durch einen erfahrenen Untersucher ist signifikant überlegen. Sollte sich der schwer tun, dann kann zum Beispiel bei atrophem Hoden in der Leiste, Adipositas, eine Sono angeschlossen werden oder bei beidseitigem Hodenhochstand eine Abdomensonographie zum Ausschluss von Müllergangresten durchgeführt werden. Die Hormonstimulation beim Hodenhochstand ist obsolet oder großteils obsolet, zumindest was den Deszensus angeht, der einfach durch die Anatomie mit fehlinserierten Gefäßen und zu kurzen Gefäßen bedingt ist, kann jedoch die Spermienproduktion verbessern, weshalb bis jetzt noch kein Konsensus zur Therapie der verminderten Fertilität bei beidseitigem Hodenhochstand postoperativ gefunden wurde, laut EAU-Guidelines 2023. Wie schon gesagt, bis zum 18. Lebensmonat sollte die Operation erfolgen. Die Mini-Pubertät kann abgewartet werden, wenn zeitgleich mit dem Hodenhochstand eine Leistenhernie besteht. Ist die frühzeitige OP empfohlen, schon ab dem 3. Lebensmonat. Ist der Hoden nicht tastbar, wird immer eine Laparoskopie durchgeführt. Sollte dabei ein atropher Hoden gefunden werden, wird der normalerweise resiziert. Bei tastbaren Hoden, also präoperativ, wird auch immer noch einmal die Hodenlage reevaluiert. Bei tastbaren Hoden eine Orchidopexie nach Shoemaker durchgeführt, bei dem der Hoden aufgesucht wird, der Prozessus vaginalis von den Samenstrangstrukturen abgelöst wird, Hodengefäße und Samenleiter separiert werden und so ausreichend Länge gewonnen kann, um den Hoden möglichst nach Skrotal zu verlagern. Bei nicht tastbaren Hoden wird eben immer eine Laparoskopie durchgeführt. Ich habe es jetzt eh schon mehrfach erwähnt, einseitig mit Hypospadie sollte auch eine Genetik und weitere Abklärung Richtung DSD durchgeführt werden, beim beidseitigen Hodenhochstand sowieso. Die laparoskopische Hodensuche und Fowler-Stevens-OP folgt meist zweizeitig in einem sechsmonatigen Intervall. Nachdem im ersten Schritt die Hodengefäße durchtrennt werden, kann im zweiten Schritt dann nach Ausbilden von Kollateralen der Hoden in den Hodensack verlagert werden. Postoperative Komplikationen sind weniger als 5%. Eine Hodenatrophie, die wir in einer klinischen Kontrolle nach 3 Monaten ausschließen, Hämatomwundinfekt und immer wieder auch der sekundäre Hodenhochstand postoperativ. Ganz kurz noch aus den EAU-Guidelines on Pediatric Urology aus dem Jahr 2023. Klinische Befunde, die beim Neugeborenen auf einen DSD hinweisen könnten, sind bei einem scheinbar männlichen Patienten eine schwere Hypospadie mit bifidem Skrotum, ein Hodenhochstand ein- oder beidseitig mit Hypospadie, ein beidseitig nicht tastbarer Hoden bei einem reifgeborenen männlichen Säugling oder Neugeborenen, bei weiblich erscheinenden Neugeborenen eine Klitorishypertrophie jeglicher Ausprägung mit nicht tastbaren Gonaden. Ein Single Orifice, eine einzelne Öffnung vulvär, also im Sinne eines Sinus urogenitalis bei AGS zum Beispiel, und ein unklares äußeres Genitale sollten immer zu weiteren Abklärungen führen. Wenn es weiter interessiert, die EUA, ESPU Guidelines sind online einzusehen. Oder wir beantworten gerne weitere Fragen beim Buffet, das jetzt dann bald eröffnet wird.
Ja. Vielen Dank für diese schöne Übersicht, umfassende Übersicht. Gibt es trotz der fortgeschrittenen Zeit noch Fragen oder Kommentare? Bitte.
Was ist gemeint mit der korrekten Auftragung der Steroidsalbe?
Wirklich gut an der Vorhaut verteilen und vorsichtig zurückziehen, soweit möglich. Mhm. Manche Eltern tragen wirklich nur an der Spitze auf oder einfach den richtigen Platz zeigen.
Okay. Und können Konglutinationen auch gelöst werden durch Steroidsalben?
Ja, teilweise ja. Also auch da, das Gewebe wird aufgeweicht, auch Konglutinationen lösen sich dann unter Umständen. Wenn nicht, dann würden wir trotzdem zuwarten, ja, bis sie das irgendwann spontan tun, also mit der Pubertät spontan tun.
Und letzte Frage, die Klasse der Steroide, ist das, weil es wurde hier Adrodan und Hypoderm, ist egal oder also ist das?
Niedrig- bis mittelpotente Corticosteroide.
Wie kann man eigentlich den Pendelhoden vom Hodenhochstand unterscheiden? Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist eine sehr, glaube ich, praxisrelevante Frage. Mhm. Wie unterscheidet man den Pendelhoden vom Hodenhochstand?
Der Pendelhoden lässt sich, also ich habe in einem Slide ja die Untersuchungstechnik auch kurz gezeigt. Die eine Untersucherhand drückt auf den Unterbauch Richtung Leistenkanal, am besten im Schneidersitz. Wenn dann der Hoden in der Leiste zu fassen ist und sich bis nach Skrotal verlagern lässt und dann dort spannungsfrei verlagert bleibt, dann sprechen wir von einem Pendelhoden mit stark ausgeprägtem Cremaster-Reflex, der einfach als Schutzreflex den Hoden immer wieder in die Leiste oder sogar weiter zurückzieht. Aber der Hoden nach Verlagerung durch den Untersucher bleibt im Hodensack, bleibt spannungsfrei im Hodensack. Wir lassen bei unklarem Befund die Eltern ein Hodenprotokoll führen und zu Hause in der Badewanne im entspannten Setting selbst die Hodenlage kontrollieren. Normalerweise ist dann der Hoden 50% der Fälle oder über die Zeit, die meiste Zeit im Hodensack aufzufinden.
Wir haben noch zwei Kommentare, Fragen aus der Online-Community. Sollte auch der Pendelhoden zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat operiert werden?
Nein. Sollte gar nicht operiert werden. Pendelhoden sollte gar nicht operiert werden.
Pendelhoden ist keine Erkrankung, sondern
ein Normalbefund.
Ein Normalbefund, ein ausgeprägter Cremaster-Reflex. Was ist zum Beispiel, PR fragt, was ist mit bei Mädchen zum Beispiel Labienauffälligkeiten? Was gibt es da noch für die Praxis zu erwähnen?
Die Labiensynechie zum Beispiel. Die auch normalerweise nicht therapiert werden muss, manchmal aber auch mit Hormoncreme behandelt wird. Alex, fällt dir noch was ein, was häufig ist bei Mädchen, ist nämlich wenig häufig?
Erwähnenswert ist vielleicht, ist zwar sehr, sehr selten, aber oft dramatisch, so die Hymenalatresie.
Ja, natürlich.
Oder? Mhm. Wo also das Hymen komplett verwachsen oder zugewachsen ist und dann bei der Menarche sich Menstruation sammelt, nicht abfließen kann und es dann beeindruckende Befunde, Distension und so weiter liefern kann. Nichts, an sich nichts Dramatisches, weil die Therapie einfach ist, aber das Erscheinungsbild dramatisch sein kann. Gibt es sonst noch Kommentare, Fragen? Wenn nicht, dann bedanken wir uns sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, wir haben Ihre Zeit sehr haben überzogen, aber ich denke, es war interessant. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns beim Networking in der kleinen Bibliothek beim Buffet, oder?